Sukhothai. Kultur, wo unter tut geht. Oh mein Gott, die Musik macht mir so gute Laune, da bekomme ich gerade Lust zum Tanzen. Hingegen, bei diesen Liedern hier, da bricht es mir fast das Herz. Man spürt richtig, dass diesen SängerInnen das Herz auf den Lippen liegt. Anders als bei den nächsten Bands. Da spüre ich eine Wut im Bauch. Happy, Herzschmerz, hässig. Musik gibt es für jede Gefühlslage. Sie verstärkt manchmal das Gefühl, wo in einem drin ist. Oder sie kann einem in ganz andere Stimmungen versetzen. Du hörst Subkutan und wir sind schon mitten im heutigen Sendungsthema. Es geht nämlich um Gefühl. Wenn ich persönlich nicht so gut gelaunt bin, dann kann mich fröhliche Musik ziemlich nerven. Manchmal holt sie mich aber auch ab und macht, dass ich mich besser fühle. Das geht aber auch noch auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel mit Lach-Yoga. Ich habe das bis jetzt noch nie ausprobiert. Der Bastian Zuberbühler aber schon. Er hat für uns einen Lach-Yoga-Stund besucht. Und was Lach-Yoga genau ist und ob es ihn tatsächlich zum Lachen gebracht hat, hören wir im ersten Teil der Sendung. Mundwinkel gegen oben, zusammenkniffene Augen und Falten rundherum. Das ist ein typischer Beschreib von einem lachenden Gesicht. Selbstverständlich? Nicht für alle. Im zweiten Teil dieser Sendung geht es darum, wie man Gefühlsausdrücke lernen kann. Für das hat Stella Bollinger mit einer Fachperson für Autismus geredet. Du hörst Subkutan, mein Name ist Lia Stadumann und ich begleite dich durch die heutige Sendung. Subkutan. Hat es dich auch gerade angesteckt, das Lachen? Und hast dich vielleicht gefragt, warum das die Leute lachen? Sie sind in einer Lach-Yoga-Stunde und unter ihnen ist auch der Bastian Zuberbühler. Er hat für uns eine Lach-Yoga-Stunde ausprobiert. Geleitet hat die Silvia. Wie es ihm dabei ergangen ist, hörst du in dieser Reportage.
Ich würde euch gerne bitten, dass ihr euch vorstellt mit einem euch entsprechenden Geräusch, das kann jetzt ein Lachen sein, das kann auch eine Bewegung sein. Ihr könnt es auch so aufspringen und sagen, ich bin die Silvia. Und dann die anderen sagen, hallo Silvia.
So fängt meine allererste Lach-Yoga-Stunde an. In einem grossen, hellen Raum mit Parkettboden, vielen Fenstern und fast kein Möbel. Wir sind insgesamt 7 TeilnehmerInnen. Kennen tue ich niemand. Und auch über Lach-Yoga weiss ich zu diesem Zeitpunkt herzlich wenig. Man soll irgendwie zum Lachen gebracht werden und sich durch das nachher besser fühlen. Während ich mich schon anfange zu fragen, was jetzt die lustige Vorstellungsrunde genau mit Yoga zu tun hat und was das soll mit dem künstlichen Ha-ha-ha, erklärt Silvia.
Was das Lach-Yoga macht mit unserem Körper, ist, dass wir sehr viel länger ausatmen wie einatmen. Und davon kommt auch der Name Yoga beim Lach-Yoga, weil wir unseren Körper mit neuer Energie versorgen. Manchmal im Alltag atmen wir sehr flach. Und gerade beim Lach-Yoga, bei so Übungen, wo man nach vorne lacht, das hilft, die restliche Luft aus der Lunge auszuatmen und mit neuer, frischer Luft zu versorgen.
Okay, durchs Lachen tiefer aus- und einschnaufen und durch das mehr Sauerstoff ins Blut bringen, das leuchtet mir ein. Und auch die Verwandtschaft zum bewussten Atmen im Yoga sehe ich. Aber wie genau die Vorstellungsrunde mit dem Geräusch oder einer Bewegung da reinpassen soll, so vor wildfremden Menschen, keine Ahnung. Aber gut.
Ich bin der Basti.
Basti!
Hallo!
Man hört es vielleicht. Ich bin ein bisschen gehemmt und muss mich recht überwinden, um mich so vor Menschen zu zeigen, die ich überhaupt nicht kenne. Dass ich einen langen Arbeitstag hinter mir habe und mich ziemlich schlapp fühle, hilft auch nicht wirklich. Und dazu kommt noch die nächste Anleitung von der Silvia.
Was wir beim Lachyoga viel machen, ist, wir schauen uns in die Augen, ganz aktiv. Ist vielleicht manchmal ein bisschen ungewohnt oder schwierig oder intim, aber wir probieren das zu machen während den ganzen Übungen, dass wir auch in dieses, es wird ansteckend reinkommen.
Ah, okay. Voreinander aus der eigenen Komfortzone rausgehen, zum Beispiel eine übertriebene Bewegung machen und sich dabei in die Augen schauen, ist also das, was uns in ein ansteckendes Lachen bringen soll. Das mache ich sonst eigentlich nur mit den Menschen, die mir am nächsten sind. So ein bisschen rumgopen, grosse Gesten machen und laut sein. Aber so auf Knopfdruck und dann erst noch vor wildfremden Menschen, wäre es da nicht einfacher, einfach ein paar gute Witze zu erzählen, also mit Humor zu arbeiten. Im Gespräch nach der Stunde meint Silvia da dazu.
Humor ist kulturell, sozial geprägt und auch oft basierend auf Witzen oder auf Situationen, die lustig sind.
Weil wir sozial und kulturell aber unterschiedlich geprägt sind und unterschiedliche Sachen lustig finden, funktionieren Witze je nach Publikum unterschiedlich gut oder auch gar nicht. Darum setzt das Lach-Yoga auch nicht auf Witz und ein humoristisches Lachen, sondern auf kindliche Verspieltheit und nonverbale Komik, die zu einem grundlosen Lachen führen soll. In der Stunde bei der Silvia machen wir verschiedene Übungen, um in das grundlose Lachen zu kommen. Zum Beispiel die eine Lieblingsübung von der Silvia, das Mental Floss, also die Mentalzahnseide.
Stellt euch vor, ihr habt eine Riesenleine für euch, zieht es. Steckt es bei dem einen Ohr rein, zieht es bei dem anderen Ohr wieder raus. Und putzt da oben mal durch.
Tatsächlich fällt mir das grundlose Lachen mit jeder solchen Übung etwas leichter. Meine Hemmungen nehmen ab, ich werde verspielter und ich lache mehr und lauter. Das hat einerseits sicher damit zu tun, dass ich mich langsam daran gewöhne, an direkten Augenkontakt zu den anderen TeilnehmerInnen und das Umgehen vor Fremden. Es hat aber auch damit zu tun, wie wir uns in diesen Übungen bewegen und was die Bewegungen mit uns machen, sagt Silvia.
Da gibt es einen englischen Spruch, Motion creates emotion. Das heißt, unser Körper in einer Position generiert Gefühle. Also das kann auch sein, dass wir das ganz unbewusst machen, dass wir, wenn wir einen Sieg haben oder wir freuen uns, dann nehmen wir die Arme nach oben und strecken uns und machen uns groß und sind wirklich präsent und laut. Und genau diese Körperbewegungen versuchen wir beim Lach-Yoga mit einzubauen, ganz stark und bewusst.
Wir drehen also gewissermaßen den Spieß um. Statt unsere Arme vor Glück in die Höhe zu strecken und zu jubeln, weil wir uns freuen, strecken wir die Arme in die Höhe und jubeln, damit wir uns freuen und anfangen, Glück zu spüren. Wichtig ist, dass wir das genug lang machen, weil
Körper und Geist haben oft eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Und durch dieses längere Lachen, durch die Übungen, durch das ganze Setting, kommen wir da rein und dann empfindet der Körper auch mehr Glück oder mehr Freude.
Das scheint nicht nur bei mir zu funktionieren. Wo wir für die Lachmeditation am Boden liegen, lachen wir nämlich alle echt. Ohne Augenkontakt und ohne Grund. Einfach, weil wir mittlerweile alle richtig gut drauf sind und uns gegenseitig ständig mit dem Lachen anstecken. Ich habe ein breites Grinsen auf meinem Gesicht, wo wir für den Abschluss der Stunde zusammen im Kreis sitzen. Mein Körper ist warm und entspannt. Die Welt um mich herum wirkt irgendwie farbiger Und obwohl ich sie eigentlich immer noch nicht wirklich kenne, fühle ich mich trotzdem sehr verbunden mit diesen Menschen um mich herum. Kurz gesagt, ich bin glücklich. Schon noch verrückt eigentlich, dass ich in so kurzer Zeit dank einfachen Übungen mit fremden Menschen von schlapp und gehemmt zu entspannt und glücklich gekommen bin. Den positiven Effekt vom grundlosen Lachen können wir auch ganz bewusst einsetzen, sagt Silvia. Zwar sei es einfacher zu lachen, wenn man gut drauf ist, aber wir können auch Lach-Yoga machen, wenn es einem nicht so gut geht. Sogar bei so schwierigen Gefühlen wie Trauer.
Also ich sage jetzt nicht, man muss aus einem schlechten Gefühl raus, man muss aus einer Trauer raus oder so, gar nicht. Aber manchmal ist es einfach gut, ein bisschen Pause haben von den schlechten Gefühlen und von schief die Probleme anlachen und einfach sagen, passt, du bist jetzt das Problem, du bist da, du bist jetzt kurz auf der Seite, jetzt lachen wir mal und dann kommt eh der Alltag wieder schnell genug.
Auch bei ihr käme der Alltag immer wieder zurück, sagt Silvia. Und doch merke sie, dass das regelmäßige grundlose Lachen bei ihr gewisse nachhaltige, positive Veränderungen bewirkt hat.
Ich hoffe, ich bin resilienter in Bezug auf Stresssituationen. Ich würde mir immer mehr wünschen, dass es mehr in den Alltag hineinkommt, das Lach-Yoga. Also mehr ins Büro hinein oder mehr in private Diskussionen. Aber so glaube ich schon, dass es mein Denken beeinflusst hat und ich sprich schneller an auf Lachen. Oder ich denke mir, boah, das ist jetzt ein schönes Lachen gewesen, was ich da höre oder so.
Der erste Schritt, den es braucht, um die positiven Gefühle und Gedanken vom Lach-Yoga mit in den Alltag zu bringen, scheint dabei eigentlich ganz einfach.
Das Gefühl, das du jetzt hast, kannst du nach außen hinaus mitnehmen. Die positiven Gedanken, die du jetzt hast, kannst du weiterhin kultivieren. Das ist alles immer in dir. Es ist immer da. Du kannst immer zu dem Moment zurückkommen, wo du einfach nur gerade gelacht hast.
Um uns zu helfen, dass wir uns auch nach der Stunde daran erinnern, macht uns Silvia zum Abschluss von dieser Lach-Yoga-Stunde noch ein kleines Geschenk.
Ihr dürft euch auch so was mit nach Hause nehmen, als Erinnerung. Ja, so eine Kichererbse. Als Erinnerung.
Eine Reportage von Bastian Zuberbühler. Silvia hat vor kurzem ihre letzte Lach-Yoga-Stunde geleitet. Falls du willst, kannst du dich aber am Wochenende vom 4. Juni, also ab Pfingsten, von der Silvia zu der Lach-Yoga-Leiterin ausbilden. Der Anmeldeschluss ist der 29. Mai. Und wer weiss, vielleicht startet ja jemand von unseren HörerInnen ein neues Lach-Yoga zu Bern. Weitere Infos rund um die Ausbildung findest du auf unserer Webseite. Dort findest du auch eine Liste mit jeglichen Lachclubs in der Schweiz. Und jetzt machen wir hier bei Subkutan weiter mit etwas Musik. Moment! Ja, unser Sendungsthema sind Gefühle. Aber dieser pathetische Madonna-Song wird schon auf genug anderen Radios gespielt. Das geht auch anders. Der gleiche Text, aber ein anderer Beat. Das ist «Frozen» von «Love Object» in der vollen Länge.
We'd never be apart. girls to meet. You hold the key. Placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird and she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. You hold the key.
Du hörst Subkutan und in der heutigen Sendung dreht sich alles um Gefühl. Die eigenen Gefühle ausdrücken und Gesichtsausdrücke von anderen Leuten erkennen. Was für die meisten Menschen ganz automatisch klappt, ist für viele AutistInnen etwas Anstrengendes. Die Stimmlage, die Körperhaltung, Mimik, all das sind Signale, die eigentlich helfen sollten, Gefühle von jemand anderem zu verstehen. Für gewisse Leute aber ist es einfach eine Informationsüberflutung. So beschreibt es Matthias Huber. Er ist seit Jahrzehnten Fachperson im Bereich Autismus und auch selber Autist. Kann man Gefühl lernen? Über das hat Stella Bollinger mit Matthias Huber geredet.
Wenn ich mich zurückerinnere, als Kind oder auch Jugendliche, hatte ich sehr lange erhebliche Schwierigkeiten gehabt, überhaupt Menschen anzuschauen, weil die Mimik der Menschen habe ich nicht als Mimik erkannt, sondern eher Muskelzuckungen. Das heisst, für mich sind Gesichter unruhig gewesen und sie haben mir nicht gesagt, was eigentlich das Gegenüber fühlt oder wie es ihm geht. So. Und darum habe ich dann aufgrund von dem häufig weggeschaut, um mich dann Informationsüberflutungen können sozusagen wie entkommen.
An Matthias Huber seine Erklärung, wie er im Jugendalter Gesichter von Menschen wahrgenommen hat, leuchtet mir sofort ein. Was wir alles über sogenannte nonverbale Signale, also stillschwiegende Signale für Infos aussenden oder eben nicht aussenden, ist eigentlich unglaublich. Die Signale dann noch richtig deuten, einordnen und darauf eingehen. Wenn man sie so anschaut, dann ist das wie eine Höhnenarbeit. Und für viele AutistInnen sei es auch so. Ermüdendes Auswendiglernen von möglichen Signalen, die auf die Gefühle und Emotionen des Gegenüber hinweisen könnten. Aber genau bei dem haben viele AutistInnen oft Mühe.
Natürlich kann man einem Menschen mit Autismus sagen, schau mich an, wenn ich mit dir rede, oder schau mich jetzt an, ja, wie fühle ich mich. Aber das allein ist noch nicht genügend Information, weil unter Umständen kann man zwar schon in ein Gesicht schauen, aber man weiss gar nicht, was man erfassen soll. Also welchen Teil des Gesichts soll man erfassen.
Der Matthias Huber beschreibt, dass viele AutistInnen sehr fest auf Details achten und daher auch oft Gesichter nicht als Ganzes können erfassen oder länger dürfen brauchen. So würden viele AutistInnen immer wieder in Missverständnis hineinlaufen, werden als gefühlskalt, arrogant oder unhöflich wahrgenommen, wie der Matthias Huber erzählt. Weil sie nicht in die Augen schauen oder nicht erkennen, was das Gegenüber gut fühlt. Als unfreundlich ist auch der Matthias Huber wahrgenommen worden und die Menschen haben ihm Ratschläge gegeben, wie er sich verhalten soll.
Du musst die Person anschauen, wenn sie mit dir redet, sonst kommt es unhöflich über oder die denken, du hättest etwas zu verbergen. Und ich habe schon geschaut, aber erkannt oder gesehen habe ich eigentlich nicht wahnsinnig viel. Für mich hat es nicht die gleiche Bedeutung gehabt, jemanden anzuschauen, wie für andere Menschen.
Das Umfeld hat versucht, an Matthias Huber Ratschläge zu geben, was er machen kann, dass er als Autist nicht aneckt. Das passiert nicht nur ihm. Auch schon zum Teil vom Kindesalter an lernen gewisse AutistInnen durch genaues Beobachten, Lernkärtchen oder mit Filmszenen, wie Gefühl von anderen zuordnen und erkennen. Das Ziel? Weniger Missverständnisse, erfolgreich auf Gefühl von anderen eingehen, nonverbale Signale verstehen. Aber ist es überhaupt sinnvoll, sich so fest auf nonverbale Signale zu fokussieren? Sind denn die so eindeutig und unmissverständlich? Der Matthias Huber findet nämlich,
dass es auch von grossem Nutzen sein kann, wenn ein anderer Mensch eben nicht nur nonverbale Signale abgibt und dann einfach eine hohe Erwartung hat, dass man jetzt als Gegenüber darauf richtig reagieren kann, sondern dass man eben auch sagt, was man denkt und was man fühlt. Einfach nur die Erwartung haben, ja, du musst das jetzt einfach lernen und du musst jetzt einfach halt hunderte von Gesichtern anschauen und das auswendig lernen, das ist wahrscheinlich eher einseitig.
Einseitig nicht nur, weil die Erwartung an autistische Menschen gestellt wird, sich die nonverbalen Signale vor Mehrheit anzeignen. Einseitig auch, weil Menschen ohne Autismus auch Schwierigkeiten haben, die nonverbalen Signale von gewissen AutistInnen wahrzunehmen. Laut Matthias Huber kann das daran liegen, dass viele AutistInnen ihre Gefühle gegen innen ausdrücken und nicht so fest gegen außen. Er erzählt hier das Beispiel, wo er von seinen Eltern ein Geschenk bekommen hat.
Und dann hat mir meine Mutter oder Vater an mich gefragt, ja, freut er sich denn überhaupt? Und ich habe gefunden, wie was für eine unlogische Frage. Die haben mich ja gefragt, was ich mir wünsche. Und ich habe gesagt, zum Beispiel ein Buch, und habe das Buch bekommen. Dann wäre es ja völlig unsinnig, mich jetzt nicht zu freuen. Es ist doch klar, dass ich mich freue. Ich habe oft gemeint, dass ich mich sehr stark auch nach außen freue. Es war aber nur nach innen. Ich habe auch innerlich Luftsprünge gemacht, aber das hat man nach außen nicht bemerkt.
Das innerliche Freuen ist ein Beispiel dafür, wie AutistInnen ihre Gefühle nicht ganz so ausdrücken, wie von ihrem Umfeld erwartet. Dass man AutistInnen Gefühle vielleicht nicht gut ansehen kann, könnte dann zu plötzlichen Gefühlsausbrüchen führen. Plötzlich sei es aber eigentlich nur für das Umfeld. Das hat vielleicht das Signal von autistischen Personen verpasst, dass die schon lange nicht mehr, wie der Matthias Huber erzählt.
Wenn ich mich zurückerinnere, häufig so etwas geheißen hat, sagt, wenn du gar nicht mehr magst. Und weil auch viele Menschen mit Autismus nehmen die Sprache sehr wortwörtlich. Also habe ich es wirklich erst dann gesagt, wenn ich nicht mehr mögen und nicht, wenn ich noch ein bisschen haben möge. Weil es hat ja geheißen, sag es, wenn du nicht mehr magst.
Wenn dort Energie ganz dunkel ist und auch noch etwas gar nicht nach Plan läuft, kann es passieren, dass autistische Menschen von ihren Gefühlen überwältigt werden. Diese Überwältigung kann so fest sein, dass es auch mal gefährlich werden kann. Und gut darum ist es so wichtig, zu lernen, wie damit umzugehen.
Dass man es schafft, sich nicht zu stark aufzuregen, dass man fast zu Grund geht oder dass man die Sachen kaputt macht oder sich auch nicht zu fest, ich sage es jetzt auch in Anführungszeichen, zu freuen, sodass man fast überkippt vor lauter Freude irgendwie und gar nicht mehr klar denken und einfach auf die Straße rennt, zum Beispiel. Das wäre dann auch wichtig, dass der Mensch selber lernt, wie kann ich mich selber beruhigen.
Die Fähigkeit haben, sich selber zu beruhigen und nicht so von den Gefühlen überwältigt zu werden, nennt man auch Gefühlsregulation und ist übrigens nicht exklusiv autistisch. Gefühlsregulation kann allen helfen und wird angewendet, wenn man zum Beispiel
aus einem sehr unangenehmen Stressmodus wieder raus will. Also zum Beispiel, eben, man ist total in einem Stress oder man ist überfordert oder verärgert und jetzt, was kann man machen, dass der Ärger wenig ist? Und regulieren würde man in dem, dass man irgendwelche Werkzeuge zur Hilfe nimmt. Also dass man nicht im Sinne von Werkzeugen, die man mit der Hand anfassen kann. Also das kann es zwar auch sein, es können aber auch Gedanken sein, was hilft einem. Oder zum Beispiel, ja, man geht ins Zimmer, man liegt aufs Bett oder man liest ein Buch. Oder man tut sich jemandem mitteilen und sagt, ich bin jetzt total verzweifelt oder hässig oder so, sozusagen. Also im Grunde genommen regulieren tut man dann, wenn man quasi auf die Handlungsebene geht und etwas macht, wo einem hilft, dass man aus dem unangenehmen Zustand rauskommt.
Aus dem Gefühlschaos rauskommen und auf die Handlungsebene gehen. Mit Hilfe von Werkzeugen nicht so durchgeschüttelt werden. Das ist eine Art von Gefühlsregulierung. Eine weitere Art kann auch sein, wie man auf Personen zugeht. Erkennt man, dass eine Person traurig ist, dann geht man schon ganz anders auf sie zu. Erzählt mir der Matthias Huber. Wenn man Personen aber nicht ansieht, wie es ihnen geht, funktioniert diese Art von Gefühlsregulierung nicht. Etwas, was passieren kann bei Leuten, die ihre Gefühle vor allem durch nonverbale Signale zeigen. Oder bei AutistInnen, die vielleicht eher Gefühle innerlich ausdrücken. Klar und unmissverständlich kommunizieren, wie man sich fühlt. Das empfiehlt Matthias Huber.
Wenn man mit Menschen mit Autismus im Kontakt ist, wirklich laut oder beziehungsweise nicht laut im Sinne von ganz laut, sondern mehr, dass man hörbar kommuniziert oder dass man hörbar sagt, was man denkt. Oh, jetzt habe ich so Freude, dass man nicht nur die Freude zeigt, sondern die noch quasi wie verbal unterstreicht. Jetzt habe ich Freude. Oder oh, jetzt bin ich gerade total gelangweilt, jetzt mag ich nicht mehr hören. Oder jetzt habe ich so viel zugelassen, jetzt brauche ich eine Pause. Und nicht einfach gelangweilt schauen.
Ein nonverbales Signal könnte so einfach ersetzt werden, mit einer klaren Aussage, sagt Matthias Huber im Beitrag von Stella Bollinger. Matthias Huber ist Psychologe am Ambulatorium der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bern, Fachperson für Autismus und auch selber Autist.
Apropos, apropos, apropos.
Apropos.
In unserem heutigen Apropos haben wir einen Filmtipp parat, der schlimme, aber wichtige Themen anspricht. Ein Film, der einem definitiv nicht kalt lässt.
Barbara Miller präsentiert mit «Female Pleasure» einen Film, den eigentlich alle Menschen müssten sehen. In ihrer aufrüttelnden Dokumentation porträtiert sie 5 Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen aus der ganzen Welt, die alle mit sehr gravierenden Traumata umgehen müssen. Ihre Gefühle werden manipuliert oder unterdrückt, sei es zum Beispiel durch Zwangsverheiratungen, Genitalverstümmelung, Vergewaltigung, religiös begründete Freiheitsberaubung oder radikale Unterdrückung von ihren sexuellen Empfindungen. Wir erfahren, was die Frauen erlebt haben und wie sie mit ihren Gefühlstraumata umgehen. Jede von ihnen bringt eine unglaubliche Energie auf, um in ein neues Leben zu starten. Gleichzeitig kämpfen sie alle darum, ihre Mitmenschen und die Öffentlichkeit aufzurütteln und die Gesellschaft generell dazu zu bringen, herzuschauen, damit die schlimmen Missstände ein Ende nehmen und die Gefühle von allen Frauen erlaubt, wahrgenommen und respektiert werden.
Judith Hofstetter aus dem Lichtspiel mit dem heutigen Filmtipp «Female Pleasure». Das war es mit unserer gefühlsvollen Portion Subkutan. Falls du mitgelacht hast oder auch dich tödlich aufgeregt hast, schick uns doch ein Feedback an subkutan@rabi.ch oder auf Facebook oder Instagram. Podcasts und Links von der heutigen Sendung findest du auf rabi.ch. Nächste Woche dreht sich bei uns alles um das Thema Kunststoff in der Umwelt. Hast du gewusst, dass es ein Enzym gibt, das PET abbauen kann? Und wie viel Plastik haben wir eigentlich im Blut? Das und mehr hörst du nächste Woche zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender. Zu der heutigen Sendung beigetragen haben Stella Bollinger, Bastian Zuberbühler und Zita Bauer. Ich bin Lea Staduma und verabschiede mich.
Rabe. Einfach gutes Radio.